Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt. Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Donnerstag. Wir haben den 25. Februar und es ist 7.07 Uhr und ihr hört Stand jetzt.
Den ersten Sportpodcast des Tages mit Andreas Wurm. Schönen guten Morgen.
Und mit Malte Asmus. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
Denn wir haben auch heute wieder diese Themen, die Stand jetzt das Zeug zum Tagesgespräch haben.
Nach dem Champions League Abend Ernüchterung bei Gladbach.
Nach dem schweren Autounfall, was wird aus Tiger Woods?
Vor dem WM-Start, so schätzt Bundestrainer Bauer seine Skispringerinnen ein.
Außerdem gibt es wieder unsere Dreierkette mit den Gewinnern und den Verlierern des Tages, den Geburtstagskindern und den Erinnerungen an sportgeschichtliche Highlights. Es geht heute um Spiritisten und Putzfrauen mit göttlicher Gnade. Und wir haben eine Frage des Tages für euch.
Und die dreht sich um ganz irdische Probleme, nämlich die Probleme von Bayer Leverkusen und der TSG Hoffenheim heute Abend in der Europa League. Beide haben ja letzte Woche für ziemlich viel Spektakel gesorgt, eher unfreiwillig. Also Bayer bei der 3:4 Niederlage in Bern mit einem Katastrophenstart, einer am Ende nicht belohnten Aufholjagd, und Hoffenheim beim 3:3 gegen Molde mit einem hergeschenkten 3:1 Vorsprung, den sie dann am Ende natürlich nicht halten konnten. 3:3 ging das ja aus. Einfache Frage, wer von beiden kommt denn heute weiter? Wir haben für euch wieder zwei Meinungen in je 40 Sekunden.
Beide. Und wenn nicht, dann manövrieren sich beide Clubs, die mit hohen Erwartungen in die Bundesliga-Saison gestartet sind, auch in eine echte Krise. Es soll nicht despektierlich klingen, aber wir reden von Bern und von Molde. Im Cup der Hoffnungen, würde ich sagen. Und ich sage nicht im Cup der Verlierer. Wenn sie die nicht schlagen in Spielen, in denen es wirklich um mehr geht, als nur jetzt ums Weiterkommen, denn da geht es um auch ganz viel Geld, muss man sagen, dann versinken sie wirklich im Mittelmaß, auch Abmaß, auch im Metall. Deutlich schwerer hat es natürlich Bayer. Die Young Boys sind Erster der Schweizer Super League mit 18 Punkten Vorsprung vor Basel. Das ist ein Brett, da muss ein Sieg her. Aber der muss irgendwie auch drin sein. Molde ist Zweiter in Norwegen. Die TSG hat das 3:1 echt verdattelt. Mit einer normalen Leistung sollte das klappen. Ich sag also nach dem Hinspiel Schocker ein Happy End.
Du bist da sehr optimistisch. Also beide können ja von Glück sagen, dass sie zunächst auswärts rangemusst hatten und da immerhin für viele Auswärtstore gesorgt haben. Das wird vor allem Hoffenheim nutzen, denn die sind auch bei einem niedrigen Unentschieden bis 2:2 auf jeden Fall schon mal weiter. Sie dürfen eigentlich nur nicht verlieren. Ich denke, das sollte auch durchaus drin sein, denn dass sie treffen könnten, das haben sie in der Liga beim 4:0 gegen Werder zuletzt bewiesen. Und so viel besser als Bremen ist Molde jetzt auch nicht. Die TSG, denke ich, kommt also weiter. Aber Bayer Leverkusen, da sehe ich Stand jetzt eher schwarz. Klar, auf dem Papier sind sie auch im Rückspiel natürlich der Favorit, du hast es eben gesagt, aber so flatterhaft, wie sie im Moment spielen, 2:2 gegen Mainz, 1:1 gegen Augsburg, das Hinspiel gegen Bern, da gehe ich nicht davon aus, dass heute Abend mehr als ein Remis dabei rausspringen wird, und das würde ja Stand jetzt nie reichen. Bayer muss die Segel streichen, denke ich, und ins Trockendock zur Generalüberholung.
Uiuiui, ich bin sehr gespannt, was das wird, und ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Schickt uns sehr gerne eine WhatsApp-Sprachnachricht mit eurer Meinung an die 0331 298 5028, 0331 298 5028, und ganz wichtig, bitte sendet an diese Nummer nur eine Sprachnachricht und beginnt sie dann auch mit den Worten Stand jetzt, und dann sagt gerne, was ihr zu Stand jetzt, dem ersten Sportpodcast des Tages, beitragen wollt.
Stand jetzt aktuell.
Ein insgesamt lange Zeit ziemlich zäher Champions League-Abend war das gestern. Gladbach unterliegt in Budapest gegen Man City mit 0:2 und Real Madrid kommt erst in der Schlussphase durch Mondi doch noch zum 1:0 Siegtreffer bei Atalanta. Wir blicken zurück mit Moritz Knorr. Hallo Moritz.
Guten Morgen.
Ja, Gladbach wollte defensiv gut stehen, aber gleichzeitig auch Nadelstiche nach vorne setzen. Das war zumindest der Plan von Marco Rose, hatten wir hier bei Stand jetzt auch zitiert. Das erste haben sie über weite Strecken einigermaßen geschafft, das zweite gar nicht. Wie hast du das Spiel gesehen gestern?
Ja, ganz, ganz wenig von den Gladbachern, vor allen Dingen offensiv, quasi mit der letzten Aktion. Mit dem Schlusspfiff gab es nochmal, auch eigentlich als Zufallsprodukt, nochmal die Möglichkeit zum Anschlusstreffer. Aber sonst, ja, offensiv ganz, ganz wenig. Aber wir müssen natürlich auch dazu sagen, gegen so eine Mannschaft von Man City jetzt der 19. Pflichtspielsieg in Folge, ja, da kann man dann auch mal verlieren.
Da kann man auf jeden Fall verlieren. Aber sie sind ja gar nicht wirklich aus der eigenen Hälfte gekommen, die Gladbacher. War das auch ein bisschen mutlos, weil man eben gegen einen Gegner spielt, der diese tolle Statistik hat und man selber ja doch eher ja, vom Selbstbewusstsein hier eher ein bisschen angeschlagen ist?
Also ich glaube, dass das gar nicht viel mit mutlos zu tun hat. Und klar, die Gladbacher in der Bundesliga nicht ganz so konstant, aber wenn man auf die Champions-League-Gruppenphase zurückblickt, dann sollte das ja eigentlich genug Selbstvertrauen geben. Da hat man ja gezeigt, dass man die gegen die ganz Großen mithalten kann. Deswegen würde ich das jetzt nicht als Ausrede gelten lassen.
Obwohl das natürlich jetzt auch schon fast ein Vierteljahr wieder her ist, denn die Pause war natürlich lang. Aber lass uns auf das Spiel nochmal genau gucken. City schlägt Gladbach mit Mitteln, die Pep Guardiola früher ziemlich verpönt hatte. Nicht mit Flachpässen den Ball dann wirklich in den Strafraum der Gegner tragen. Da war die Gladbacher dann hinten vielleicht auch ein bisschen zu massiert. Mit hohen Bällen haben sie sie geschlagen.
Ja, genau, definitiv. Eigentlich so ein bisschen symptomatisch für diese Saison von Man City. Am Anfang gestrauchelt in der Premier League, nicht wirklich souverän gewesen. Und jetzt, ich habe es angesprochen, seit fast 20 Spielen ohne Punktverlust. Und da zeigt sich dann eben auch, wie Guardiola das Ganze umgestellt hat, dass man eben mittlerweile auch Alternativen findet, um zum Erfolg zu kommen.
Und das haben sie geschafft durch Bernardo Silva und durch Jesus haben sie dann dieses Spiel am Ende für sich entschieden. Aber man muss auch sagen, bei beiden Toren, die Gladbacher Hintermannschaft da auch sehr unsortiert.
Ja, definitiv. Also die lassen sich mit ein bisschen mehr Konzentration vielleicht einfacher verteidigen, diese Tore. Aber na gut, am Ende war es für mich vom Ergebnis auch definitiv so in Ordnung. Die Gladbacher, klar, können jetzt vielleicht so ein bisschen drauf hoffen. Manchester City, vor allen Dingen Pep Guardiola, hat ja in den letzten Jahren schon gezeigt, dass das vielleicht der Öffentlichkeit dann doch nochmal so ein bisschen zeigen kann und dann ganz wilde Formationen auf einmal in wichtigen Spielen aufs Parkett bringt. Ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, dass die Gladbacher da nochmal drankommen im Rückspiel.
Glaubst du, dass Pep da wirklich groß experimentieren wird gegen Gladbach? Hebt er sich das nicht eher auf, wenn ein, in Anführungsstrichen und ohne die Gladbacher jetzt dissen zu wollen, namhafterer Gegner da noch kommt?
Naja, für die Gladbacher würde ich es mir natürlich wünschen, dass dann nochmal sowas kommt von Guardiola wie letztes Jahr gegen Lyon zum Beispiel im Viertelfinale. Aber du hast vollkommen recht, natürlich ist das für Manchester City jetzt auch eher so ein Must-Win, dieses Achtelfinale gegen Gladbach, ohne jetzt despektierlich klingen zu wollen gegenüber den Fohlen, aber das wird man bei Manchester City in England wahrscheinlich eher sehen, dass Gladbach da ja relativ Kanonenfutter vielleicht sogar schon so ein bisschen ist.
Mehr drin aus deiner Sicht für Atalanta, die eben zu Hause nur in Anführungsstrichen 0-1 gegen Real Madrid verloren haben?
Ja, das glaube ich definitiv. Ich hatte vor der Partie die Italiener vielleicht sogar so ein bisschen in der Favoritenrolle gesehen. Gar nicht vom Namen, definitiv nicht. Natürlich ein Real Madrid in der Champions League. Immer namhaft, immer gefährlich. Aber wenn wir mal auf die Verletztenliste schauen, da fehlt fast die komplette Mannschaft oder die Hälfte der Startformation verletzt. Und ja gut, die rote Karte hat ihnen dann natürlich sehr, sehr in die Karten gespielt. Die frühe gegen Bergamo, noch vor der 20. Minute war es, glaube ich. Und dann ist man angelaufen die ganze Zeit. Und zum Schluss dann eben doch noch kurz vor Schluss der ersehnte Siegtreffer.
Freuder, dem Mann von Atalanta wurde eine Notbremse unterstellt von Schiedsrichter Stieler. Wie hast du die Entscheidung gesehen? Es wurde sehr viel diskutiert. Im Fernsehen gab es unterschiedliche Stimmen. Social Media, da war man sich auch nicht wirklich einig. Auch die italienischen Experten natürlich. Auch nicht auf der Linie, die vielleicht jetzt die Spanier gesehen hätten. War es eine Notbremse?
Ach, ganz, ganz schwierig zu entscheiden. Ja, ich bin da auch so ein bisschen hin und her gerissen. Ich möchte mich da eigentlich gar nicht festlegen. Ja, wie gesagt, schwierige Entscheidung. Wenn sie nicht gegeben wird, dann ist das meiner Meinung nach auch in Ordnung.
Also einigen wir uns darauf, dass es keine krasse Fehlentscheidung war. Moritz Knorr war das mit der Einschätzung der Champions-League-Spiele vom gestrigen Abend. Moritz, vielen Dank.
Dankeschön, ciao.
Stand jetzt aktuell.
Wenn man sich die Bilder von Tiger Woods von seinem Autounfall so anguckt, wird einem ganz anders, muss man sagen. Sein Auto hat sich mehrfach überschlagen und war schwer beschädigt an der Straße liegen geblieben. Die Kollegen des Sportinformationsdienstes SED haben uns die Aussagen der bei der Unfallbergung beteiligten Polizisten und Feuerwehrleuten zur Verfügung gestellt.
We arrived on scene at 7:18 a.m. and discovered a solo vehicle collision and the sole occupant was again Tiger Woods and deputies. At the time, they did not see any evidence of impairment, anything that of concern. Obviously, the life-threatening measures that had to be taken for the occupant of the vehicle, and the vehicle traveled several hundred feet from the center divider at the intersection and rested on the west side of the road in the brush, sustained major damage.
The nature of his vehicle, the fact that he was wearing a seatbelt, I would say that it greatly increased the likelihood that it saved his life. It's very fortunate that Mr. Woods was able to come out of this alive.
Woods war bei Bewusstsein, wusste, wo er war und wer er war. Kann also froh sein, dass er noch am Leben ist, das muss man sagen. Er muss lange operiert werden gestern am rechten Unterschenkel und am Knöchel, so heißt es mittlerweile. Erholt er sich aber im Krankenzimmer. Was genau passiert ist, dazu gibt es viele Spekulationen, an denen wir uns hier nicht beteiligen wollen. Malte, du bist der Golfexperte hier bei uns und hier bei meinsportpodcast.de, bei Nur Golf. Lass uns stattdessen über die Auswirkungen des Unfalls für die Karriere von Tiger Woods sprechen.
Also wichtig ist erstmal, er hat den Crash überlebt, so viel wir wissen. Alles andere ist jetzt, du hast es gesagt, sehr viel Spekulation. Was wir aber wohl definitiv ausschließen können, ist erstmal, dass Woods in diesem Jahr das Masters wird spielen können. Das war ohnehin schon stark bezweifelt worden, nachdem er sich ja kürzlich schon zum fünften Mal am Rücken hatte operieren lassen müssen und auch letzte Woche beim Genesis Invitational, wo er ja Host war, aber nicht spielen konnte, alles andere als fit aussah. Und nach diesem Unfall und den schweren Verletzungen am Bein und der nötigen OP, da wird auf jeden Fall der Start in Augusta erstmal unmöglich sein.
Okay, also das ist jetzt sozusagen das Naheliegendste, auch das Turnier. Aber könnte das eventuell auch bedeuten, dass Tiger Woods seine Karriere nach diesem Unfall vielleicht möglicherweise sogar ganz beenden wird müssen?
Puh, also seriös ist das natürlich Stand jetzt und von hier aus nicht wirklich zu sagen. Die Gefahr besteht aber auf jeden Fall angesichts seiner körperlichen Probleme, die er ja schon vor dem Unfall hatte. Ich hatte es eben schon gesagt, fünfte OP am Rücken. Und wenn da jetzt auch noch Probleme am Bein dazu kommen, puh. Also da wird er schon dann erstmal eine ganze lange Zeit Reha brauchen. Und ob dann alles mit dem Körper wieder so in Synchronisation gebracht werden kann, dass der kaputte Rücken, das kaputte Bein dann auch wieder einigermaßen Schwung ergeben. Also schwierig. Aber wenn wir etwas in den letzten Jahren im Zusammenhang mit Tiger Woods gelernt haben, dann das: schreibt den Tiger niemals ab. Der hat schon mal ein nicht wirklich für möglich gehaltenes Comeback geschafft, aber da war auch nicht so schwer verletzt.
Gibt es denn in der Golfgeschichte Parallelen, wo sich mal ein Spieler nach ähnlichen Geschichten, wie zum Beispiel einem Autounfall, jetzt trotz aller Unkenrufe wieder zurückgespielt hat?
Gibt es tatsächlich, liegt aber schon ein paar Jahrzehnte zurück und ist natürlich schwierig dann jetzt mit dem aktuellen Fall Woods zu vergleichen. Aber der legendäre Ben Hogan, der hatte 1949 auch einen Verkehrsunfall gehabt, schwerste Verletzungen davongetragen, und der war vom ganzen Charakter und von seinen Erfolgen her durchaus mit Tiger Woods vergleichbar. Und der war damals wirklich schwer verletzt, war mit einem Greyhound-Bus kollidiert. Knöchelbruch davon getragen, doppelten Hüftbruch erlitten, Schlüsselbein war kaputt, die Rippen waren in Mitleidenschaft gezogen, den hatten die Ärzte schon zumindest, was das Gehen wieder angeht, komplett abgeschrieben. Aber was war, der kämpfte sich verbissen zurück, hatte auf den Rat der Ärzte letztlich gepfiffen und hat wirklich weiter an sich gearbeitet. Und kein Jahr später, da hat er die US Open dominiert und 1953, also vier Jahre später, 3 von 4 Majors gewonnen.
Ja, ist unfassbar, muss man sagen. Ja. Hältst du das bei Tiger, von dem wir wissen, dass er tatsächlich diesen Namen nicht ohne Grund trägt und immer die Zähne zusammenbeißt und immer auch nach vorne guckt und sich zurückkämpft, aber hältst du das bei ihm jetzt zu diesem Zeitpunkt irgendwie auch für möglich?
Puh, ich kann das medizinisch natürlich überhaupt nicht einschätzen. Also vom Willen her, würde ich mal sagen, kann man ihm das auf jeden Fall zutrauen. Aber Hogan, der war damals 36 und zu dem Zeitpunkt eigentlich topfit gewesen. Tiger ist 45 und hat körperliche Probleme ohnehin schon. Von daher liegen diese Fälle eben nicht auf einem Level, schwer zu vergleichen. Aber Golf ohne Tiger Woods, ohne den Superstar der letzten 25 Jahre, ohne den GOAT, den Greatest of All Time möglicherweise, das wäre eigentlich auch kaum vorstellbar. Und für die ganze Sportwelt und für die ganze Sportart Golf wäre das sicherlich schon ein ziemlich herber Schlag. Aber ich würde mal sagen, das Wichtigste ist ohnehin erstmal, dass es ihm so gut wie möglich geht, er ganz schnell sich wieder erholt, möglichst dann ohne Einschränkung auch sein Leben weiterleben kann. Da ist das Golfspielen vielleicht erstmal nicht so wichtig. Vor allen Dingen soll er erstmal für seine Kinder dann auch da sein.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Vernimmt sich, was man will, dann wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt.
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. Die Stand jetzt. Dreierkette.
Wer sind die Gewinner und Verlierer des Tages? Wer sind die sportlichen Geburtstagskinder des Tages? Und was passierte am heutigen Tag sportgeschichtlich? Das erzählen wir heute in unserer Stand jetzt Dreierkette, wie ihr das gewohnt sein dürft.
Top und Flop.
Nach der schlechtesten Weltmeisterschaft seiner Karriere denkt Biathlet Erik Lesser nicht an einen Saisonabbruch oder gar ans Aufhören, sondern er gibt sich kämpferisch. Mein Ziel ist wieder in die Top 15 zu kommen. Dazu geht es nächste Woche nach Nove Mesto und ich werde mich in besserer Form zeigen als zuletzt. Und weiter sagt er, ich bin okay. Es hat schlimmer ausgesehen, als es war. Es war für die Zuschauer schon ziemlich schlimm. Wie muss es für den Athleten erst sein? So eine Aussage verdient allerdings Respekt und zeigt, dass der Doppelweltmeister von 2015 ein echtes Kämpferherz hat. Und diese Aussage, die finden wir top.
Und der Flop des Tages ist der Erfurter Dopingarzt Marc S. Das gegen ihn verhängte Urteil ist jetzt nämlich rechtskräftig. S. war ja zu einer Haftstrafe von 4 Jahren und 10 Monaten wegen jahrelangen Blutdopings an Sportlern und gefährlicher Körperverletzung verurteilt worden. Zudem bekam er ja auch ein 3-jähriges Berufsverbot. Zunächst wollte er in Revision gehen, zog diesen Antrag jetzt jedoch zurück, hat also eingesehen, dass das gar nichts bringt, hat seine Schuld anerkannt. Das ist immerhin schon mal ein Top im Flop, aber insgesamt alles, was er gemacht hat, natürlich absolut verachtenswürdig und Flop des Tages bei uns.
Geburtstagskind des Tages.
Wir sagen auch heute wieder Happy Birthday allen, die heute Geburtstag feiern, ob sportlich oder nicht so sportlich. Aber wir haben uns, weil wir ja der erste Sportpodcast des Tages sind, stellvertretend so ein paar sportliche Geburtstagskinder herausgepickt.
Ja, Bobby Riggs zum Beispiel, der Sieger der US Open 1939 und 1941, der würde heute 103 Jahre alt werden. Berühmt wurde er aber vor allem durch den Battle of the Sexes, den Kampf der Geschlechter, das legendäre Duell mit Billie Jean King. Zweimal traten die beiden gegeneinander an, einmal gewann Riggs und das zweite Mal, da gewann Billie Jean.
Der deutsche Hockeyspieler Stefan Blöcher wird heute 61 Jahre alt, das habe ich so nicht erwartet. Ich sehe den irgendwie noch viel, viel jünger, aber Hockey hält halt jung. Er bestritt 259 Länderspiele für Deutschland und gehörte zu den besten Spielern der Welt, muss man sagen. Er brillierte bei der Champions Trophy 1987 als bester Torschütze und Spieler und holte Olympiasilber 1984 und 1988, obwohl das Finale von Seoul konnte er nicht mitspielen. Im Halbfinale gegen die Niederlande hatte er bei einer Strafecke den Ball an den Kopf bekommen und trug dabei eine schwere Gehirnerschütterung davon.
Erinnere ich mich noch daran, das damals gesehen zu haben und irgendwie dann fast selber schon Kopfschmerzen gehabt zu haben, weil ich wusste, diesen Hockeyball,
das ist nicht gut.
Bleiben wir bei Olympiahelden. Birgit Fischer wird heute 59 Jahre alt. Die Kanutin bestritt 6 Olympische Spiele, holte insgesamt 8-mal Gold und 4-mal Silber. Zudem wurde sie noch 27-mal Weltmeisterin in ihrer Karriere. Da kann man einfach nur sagen, GOAT, eine Legende.
Genau wie Norman Stadler. Der wird heute 48 Jahre, der Ironman. 2004 und 2006 hat er ihn gewonnen auf Hawaii. Und damit machte er sich in der Triathlon-Szene natürlich unsterblich.
Das ist Gianluigi Donnarumma noch nicht, aber der wird ja auch erst 22 heute, der Keeper von Milan, obwohl er ja schon seit 2016-17 Stammspieler in der Serie A ist und zum Beispiel auch da schon mal den Supercup gewonnen hat und auch schon im Tor der Nationalmannschaft steht. Also der Junge wird sicherlich noch einiges in seiner Karriere erreichen, vielleicht so viel wie sein Namensvetter Buffon. Mal sehen. Auf jeden Fall Happy Birthday.
Und natürlich auch alles, alles Gute und die liebsten Geburtstagsgrüße an all diejenigen, die heute Grund zum Feiern haben, ob sportlich oder eben nicht so sportlich. Wir sagen, genießt euren Tag.
Heute in der Sportgeschichte.
Was passierte so alles Sportliches an einem 25. Februar? Das erzählen wir euch jetzt.
Vor 57 Jahren, da wurde Muhammad Ali damals noch als Cassius Clay erstmals Weltmeister im Schwergewicht. Er hatte damals Sonny Liston geschlagen.
Vor 20 Jahren wurde Johann Mülek Weltmeister im Langlauf über 50 Kilometer Freistil. In Lahti triumphierte er für Spanien, nachdem er sich mit dem deutschen Verband überworfen hatte. Denn den Bundestrainer Zipfel damals, den hat er als Spiritisten bezeichnet, der ihn angeblich verhext haben soll. Das hatte ihm seine portugiesische Putzfrau eingeredet, auf die er in Lebens- und auch in spirituellen Fragen hörte. In ihr wohnte nämlich angeblich die göttliche Gnade.
Hallo, jemand zu Hause? Ja, er ist nicht der Hellste gewesen, daran ist er schließlich gescheitert. Das habe nicht ich gesagt, das hat Jochen Behle mal über Johann Mülek gesagt. Naja, bleiben wir noch beim Langlauf. Vor 3 Jahren, da gewann Marit Björgen Gold über 30 Kilometer bei Olympia und schraubte ihre Karriere-Medaillenausbeute bei Winterspielen auf 15. Mehr hat keiner bzw. keine in der Geschichte der Winterspiele gewonnen.
Und dann haben wir noch eine Rekordmarke von James Harden im Angebot. Aus dem Schnee geht's also in die NBA, in die Profi-Basketball-Liga der USA. Und heute vor 2 Jahren ging eine Serie von 32 Spielen in Folge mit jeweils mehr als 30 Punkten für ihn zu Ende. Beim 119-111 Sieg der Rockets über Atlanta schaffte er nur 28. Die zweitlängste Serie der NBA-Geschichte.
Stand jetzt aktuell.
Bei der nordischen Ski-WM stehen heute die ersten Medaillenentscheidungen auf dem Programm. Die Langläuferinnen und Langläufer, die sprinten im klassischen Stil, und die Skisprungdamen, die nehmen heute das Einzel auf der kleinen Schanze in Angriff. Und der Bundestrainer Andi Bauer, der blickt voraus. Erstmal auf die Heim-WM als solches allgemein und dann natürlich auch auf seine nominierten Damen im Speziellen. Das hat er getan im Gespräch mit dem DSV. Andi Bauer zur Bedeutung der WM.
Ich glaube, das erlebt man einmal in seiner Karriere, dass man zu Hause im eigenen Land eine WM springen kann. Wir sind, denke ich, gut vorbereitet. Wir haben die Mannschaft jetzt nochmal geteilt. Die Hälfte war in Rasnov in Rumänien. Dort wurde der 5. Platz ausgesprungen, den sich Luisa Görlich gesichert hat. Und mit der anderen Hälfte des Teams, mit Carina Vogt, Katharina Althaus und Juliane Seifert, haben wir zusammen mit den nordischen Kombinierern nochmal Trainingseinheiten in Garmisch-Partenkirchen gesprungen.
Und wie muss man die Aussichten der deutschen Damen einschätzen?
Vom Sportlichen, glaube ich, hat man uns vielleicht nicht ganz vorne auf dem Zettel in diesem Jahr, aber das ist, denke ich, für uns eine ganz gute Ausgangssituation, dass wir nicht zu den allerbesten Top-Favoriten gehören, aber wir werden alles in die Wettkämpfe reinhauen und können es auch mit ein bisschen weniger Druck in die ganzen Wettkämpfe reingehen und versuchen, unsere beste Leistung zu bringen. Ich denke, wir haben die Mannschaft jetzt so im Schuss, dass wir an einem guten Tag auch um die Medaillen mitspringen können.
5 Damen stehen in Bauers Aufgebot für die WM. Wie schätzt er sie denn im Einzelnen ein? Fangen wir mal mit der Bestplatzierten, Stand jetzt im Weltcup, an. Katharina Althaus, die rangiert ja dort auf Platz 10.
Bei ihr haben wir auch nochmal ein Trainingslager in Garmisch-Partenkirchen gemacht. Sie war dort mit uns. Wir haben am Material nochmal gefeilt. Wir haben auch nochmal den letzten Schliff im Athletiktraining geholt, um die Explosivkraft wirklich auf das höchste Niveau zu bringen. Und ich traue ihr, wie gesagt, einen guten Tag zu, dort vorne wieder mit in die Medaillenränge zu springen.
Und was ist mit der von Andi Bauer schon erwähnten Luisa Görlich?
Ja, Luisa Görlich hat sich den 5. WM-Startplatz geholt in Rumänien. Es war eine sehr knappe Entscheidung. Die Luisa Görlich war dann in den Top 20 platziert, war 18. und hat sich damit knapp vor der Selina Freitag den 5. Startplatz gesichert. Sie passt gut in unser Team rein und wird die Rolle als 5. auch, denke ich, entsprechend gut ausfüllen. Und sie hat stabile Leistungen angeboten. Sicher reicht es noch nicht ganz nach vorne in die Top 10. Aber wenn sie zum Einsatz kommen sollte, dann wissen wir einfach, was wir konstant an ihr haben. Und von daher hat sie sich diesen 5. Startplatz auch redlich verdient.
Was erwartet der Bundestrainer denn von Anna Rupprecht?
Anna Rupprecht war in Rumänien, hat dort unten auch wieder mit Platz 13 und 16 im Rahmen ihrer Möglichkeiten ihre Leistung abgerufen. Sie hat sich dort vorne in der erweiterten Weltspitze festgebissen. Sie springt ihre beste Saison im Weltcup überhaupt. Und ich denke, sie kommt über die Wettkämpfe mit einem guten Selbstvertrauen hierher zur WM und wird auch speziell dann am Freitag im Teamwettkampf unser Team auch entsprechend verstärken können.
Kommen wir zu Juliane Seifert. Wie ist Ihre Rolle im Team?
Juliane ist für uns eine ganz wichtige Athletin, weil sie speziell auf den Heimatschanzen hier in Oberstdorf, auf ihren Trainingsschanzen, immer sehr gute Leistungen zeigt im Training. Sie hat auch sehr gute Leistungen gezeigt den gesamten Sommer über. Zum Wintereinstieg dann haben sich Fehler eingeschlichen, vor allen Dingen bei der Absprungqualität. Es waren viele späte Sprünge dabei, es waren auch unsaubere Sprünge dabei. Wer Juliane Seifert kennt, sie ist eine sehr gute Fliegerin, hat eine gute aerodynamische Flugqualität, aber ihr Absprung, die Dynamik, die sie hat, die muss sie natürlich zu 100% an die Schanzentischkante bringen, damit sie dann auch mit einem entsprechend guten Selbstvertrauen in die WM gehen kann und dass sie uns dann auch im Teamwettkampf vor allen Dingen mit ihrer Leistung gut weiterhelfen kann.
Sorgenkind stand jetzt ist dagegen Carina Vogt, die ja nach längerer Verletzung erst seit Dezember wieder auf den Skiern steht.
Die Carina Vogt hat auch mit uns in Garmisch-Partenkirchen trainiert. Wir haben sie bewusst nicht nach Rumänien geschickt zum Weltcup, weil ihr Knie immer noch nicht ganz 100% ist. Wir haben auch noch mal ein MRT gemacht, sodass wir wirklich sicherstellen konnten, dass keine strukturellen Schädigungen irgendwo sind. Wir haben eine gute medizinische und physiotherapeutische Abteilung und gehe mal fest davon aus, dass sie unser Team dann auch entsprechend verstärken kann.
Andreas Bauer, der Damen-Skisprung-Bundestrainer, zu den Aussichten seiner Springerin bei der Heim-WM in Oberstdorf. Heute steht das Einzelspringen von der kleinen Schanze auf dem Programm.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Bleibt uns noch die Vorschau auf den Sporttag. Wir haben ein paar Tipps für euch, haben es ja schon so ein kleines bisschen auch angerissen.
Genau, ganz zu Anfang haben wir schon drüber gesprochen. Europa League ist heute Hoffenheim gegen Molde und Leverkusen gegen Young Boys Bern. Da geht's gegen das Aus für die beiden, also unbedingt Daumen drücken.
In der Handball-Bundesliga gibt's ein paar Nachholspiele, 3 an der Zahl, Coburg gegen Minden. Und dann haben wir den 8. Spieltag Magdeburg gegen Essen und Hannover gegen Melsungen. Und vom 9. Spieltag dann noch, das war vom 9. Spieltag und vom 17. Spieltag noch die Partie Wetzlar gegen Erlangen.
Und in der Champions League im Handball, da gibt es dann noch Flensburg gegen die PSG, also gegen Paris Saint-Germain.
Der 21. Spieltag in der deutschen Eishockeyliga mit den Begegnungen Ingolstadt gegen München und die Düsseldorfer EG gegen Iserlohn.
Und dann gibt es Ski-WM. Wir haben ja schon vom Einzelspringen der Damen gehört und auch die Langlauf-Sprint-Entscheidungen bei den Damen und Herren im klassischen Stil finden dann heute in Oberstdorf statt.
Und von Harden haben wir schon gesprochen, das war also schon mal Basketball, jetzt haben wir nochmal Basketball drin, denn die Euroleague wird gespielt am 26. Spieltag, treffen heute die Bayern Baskets auf Maccabi Tel Aviv.
Und wir sind fertig für heute, wir melden uns dann mit weiteren und neuen Themen und spannenden Themen bestimmt morgen wieder, natürlich nur mit Themen, die auch das Zeug wirklich fürs Tagesgespräch haben.
Ja, ab 7.07 Uhr sind wir dann auch wieder für euch da. In der Zwischenzeit sehr gerne unseren Podcast mit dem Podcatcher eurer Wahl abonnieren. Schreibt gerne eine Bewertung und hört im Zweifelsfalle immer weiter fleißig meinsportpodcast.de. Malte, jetzt ist auch mein Kaffee leer. Ich müsste jetzt auch aufhören.
Ja, wir hören auch auf. Ich sag noch schnell wie immer, wir haben Sport für die Ohren rund um die Uhr. Es gibt noch den Gruß und den Kuss von
Andreas Wurm.
Und Malte Asmus und dann machen wir auch einen Deckel drauf.
Ja, jetzt muss ein Kaffee her, den letzten Tropfen noch, aber der ist schon kalt. Das ist ja auch.
Ah, zu lange geredet.
Ja, bis morgen, ne?
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt,
das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.